Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Willkommen bei Nachholspiel, euer Lieblingspodcast. Freunde, ich werde hier schon ganz wuschig bei der Folgenanzahl, denn ich glaube, wir sind jetzt bei 76.
Ja!
Es fühlt sich aber für mich nach wie vor an wie die erste Folge, denn ich bin nach wie vor so wissbegierig. Ich will so viel erfahren über den Fußball und seine Geschichte. Und wenn ich mir Olli anschaue, der hat heute eine Kopfbedeckung. Während Mario wieder aus dem WhatsApp-Fenster grüßt, hallo.
Und aber Olli, ich sehe nur dich, Hans. Olli, lass mal deinen Kopf, deine Kopfbedeckung vor allem.
Wo? Ja, ich glaube, Olli will damit heute schon so ein bisschen das Thema oder vielmehr die Persönlichkeit
sprechen. Sehr gut, wollte ich nicht, aber sehr gut, Hans. Hallihallo zu Hause, da draußen. Nee, ich habe einfach Bad Hair.
So wie jeder momentan, ja.
Ja, genau.
Ich habe einen Termin bekommen, habe ich noch gar nicht erzählt, ne?
Ich habe auch einen Termin. Ja. Ich habe auch, Hans und ich sind bei der gleichen Friseurin. Vielleicht sogar bei derselben, ich weiß es nicht.
Bei derselben, ja.
Ja, 19. März ist meiner. Wann ist deiner?
Meiner ist auf jeden Fall auch gefühlt so in der dritten Welle.
Ja, ich habe gerade die auf meinem Kopf ist auch die dritte Welle.
Ja.
Oh, aber bei Mario sieht das alles noch sehr fresh aus.
Der ist ja auch im Fernsehen, der junge Mann.
Das war ja das Netteste, was man je zu meiner Frisur gesagt hat. Fresh.
Mario, Frisur ist ein ganz gutes Stichwort. Du hast uns unter der Woche vor ein paar Tagen in unseren Nachholspiel-WhatsApp-Gruppenverlauf ist da ein Bild reingeflattert. Da war deine Frisur ähnlich wie jetzt, aber noch ein bisschen blonder. Und es war, was war das, eine Broschüre, erzähl mal, wie alt warst du da, was hat es damit auf sich?
Natürlich muss man dazu sagen, in meinem früheren Leben war ich Model, das ist ja ganz klar, das wisst ihr natürlich. Und ist ganz klar, dass ich deswegen natürlich das Cover geziert habe eines Magazins.
Ne? Ja, wegen den hohen Schuhen.
Ja, absolut. Dann habe ich Fußballschuhe angezogen, die waren auch hoch, aber zumindest überall gleich hoch, vorne und hinten. Nee, ich war wirklich mal als, wie alt war ich denn da, 7, 8, 9 oder so, war ich auf dem Cover von einem Magazin, dem Programmheft des Fußballturniers, das bei uns im Allgäu stattgefunden hat, von dem habe ich euch ja mal erzählt, glaube ich, dieser Hallencup.
Genau, in unserer Hallenmasters-Folge, ja.
Genau, und das war ja unser Allgäuer Hallenmasters, sage ich jetzt mal, und die vergangenen Tage habe ich wahnsinnig viele Nachrichten dazu bekommen von Leuten, von Kumpels aus dem Allgäu, deswegen erstmal natürlich Grüße an Tobi und an Benny. Die haben da Sachen rausgefunden, also wirklich, da hat noch jemand den Spielplan von 2000 zu Hause gehabt. Jetzt kann ich euch auch sagen, dass der Torschützenkönig damals Patrick Kluivert war übrigens.
Auf Weiher.
Haben ein Foto davon gefunden. Und der VfB Stuttgart war da mit Kevin Kurani und der angesprochene Tobi, der ist damals mit den A-Jugendlichen, also Tobi hat beim FC Lindenberg gespielt, aber die A-Jugendlichen vom VfB Stuttgart sind damals abends feiern gegangen mit dem Teambus und dann sind die irgendwo im Allgäu hingefahren. Mit Tobi und Basti, zwei aus Lindenberg, und dann waren die am Ende alle so besoffen, dass nur noch Tobi und Basti quasi gewusst haben, wo es wieder nach Hause geht im Allgäu, aber die zwei waren leider auch schon so besoffen, dann sind die mit dem Bus in die falsche Richtung gefahren und mussten bei irgendeinem Bauernhof umdrehen mit der gesamten VfB Stuttgart-Mannschaft.
In Österreich.
Also da ist im Allgäu vieles passiert und es wird höchste Zeit, dass das Turnier im Allgäu nochmal wieder wiederholt wird. Das letzte war 2002.
Mario, ich stelle jetzt diese Frage einmal, darf ich dieses Foto benutzen vielleicht für unsere sozialen
sogar öffentlich
Kanäle?
Du willst es gegen mich verwenden.
Jetzt kann er ja gar nicht mehr Nein sagen.
Ja, ne?
Du willst es gegen mich verwenden.
Ich würde sagen 2-1.
Ja.
Keine Wahl.
Dann habe ich ja eh kein Mitspracherecht mehr.
So Kinder, lass uns mal aufs Thema kommen und Hans hat ja schon so schön versucht hinzuleiten. Es geht heute nicht um eine Mütze, sondern es geht vielmehr um den Mann unter der Mütze. Es geht um Helmut Schön. Warum geht es um Helmut Schön? Helmut Schöns Todestag, der jährt sich in diesen Tagen zum 25. Mal. Helmut Schön, einer der vielleicht erfolgreichsten, aber vor allem einflussreichsten Bundestrainer, die der DFB, der Deutsche Fußballbund, die Deutschland jemals hatte. Ich meine, es gab jetzt auch nicht so wahnsinnig viele, aber Helmut Schön war eben einer davon. Sehr viele Erfolge gefeiert. Welche genau? Werden wir in den nächsten Minuten klären. Ein gern gesehenes Mittel und ein gern benutztes Mittel von mir. das Assoziationsspiel. Mario, wenn ich sage Helmut Schön, was fällt dir denn außer der Mütze zuerst ein bei diesem Namen?
Das sagst du natürlich außer der Mütze. Was soll das denn? Das wollte ich gerade sagen. Es war natürlich die Mütze, aber ich sag's, wie es ist. Ich habe gerade auf dem Weg nach Hause, kurz bevor die Aufzeichnung hier begonnen hat, bin ich erst daheim angekommen und im Auto habe ich mir noch einmal Der Mann mit der Mütze angehört von Udo Jürgens. Das war nämlich das Abschiedslied sozusagen für Helmut Schön und das ist ein richtig schönes Lied, das habe ich gerade mir angehört. Da habe ich jetzt zuerst dran gedacht.
Ich werde jetzt gleich schon mal die Vorwarnung geben, beziehungsweise euch leider ein bisschen enttäuschen müssen. Aus GEMA-Gründen werden wir das leider nicht anspielen
das
können.
Immer die blöde GEMA. Ja.
Aber Hans wird es am Ende der Folge auf jeden Fall nochmal singen.
Ich habe hinter mir so ein Klavier stehen, oder?
Du hast hinter dir das Klavier stehen. Ja,
ich probiere es gleich mal aus. Aber wenn du mich fragst, was du ja sonst gleich auch gemacht hättest, dann kommen wir nochmal zurück zu der Anzahl unserer Folgen. Dann müsste es heute eigentlich Folge 74 sein, oder?
Ja, deswegen bist du auch so ein bisschen durcheinander gekommen mit den Folgen. Ja. Ne? Du meintest ja, man kommt kaum mit dem Zählen hinterher. Ja, es ist schon interessant, finde ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Helmut Schön ist Weltmeister geworden, Europameister geworden. Aber irgendwie hängt er in der Geschichte Deutschlands, in der Fußballgeschichte, so ein bisschen, so in der Mitte im wahrsten Sinne. Denn wir haben das Wunder von Bern, Sepp Herberger 1954, Fritz Walter und so weiter, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, wir kennen das alles, wurde ja auch verfilmt. Und wir haben Franz Beckenbauer in Rom, wie er im Nachthimmel 1990 da durch das Stadion in Rom über den Rasen flaniert, mit der Goldmedaille, mit der WM-Siegermedaille um den Hals. Und irgendwie Helmut Schön hängt so ein bisschen in der Mitte oder also so ein bisschen in der Luft, oder täusche ich mich da?
Es kann, glaube ich, sein, dass Helmut Schöns Persönlichkeit und auch sein Anteil an diesem Erfolg der deutschen Nationalmannschaft überstrahlt wird durch die ganzen anderen Stars, die in seiner Zeit unter ihm gespielt haben. Also Nachholspiel hat, glaube ich, alle namentlich schon mal erwähnt. Von Beckenbauer über Gerd Müller, über Uli Hoeneß, über Paul Breitner, Berti Vogts, ihr kennt die Bilder, Schweinebeinchen in kurzen Hosen. Und ich glaube, das ist ihm, wenn man das überhaupt sagen darf, so ein bisschen zum Verhängnis geworden.
Ja, und er hat auch eine sehr, ich werde gleich genau immer wieder auf ehemalige, auf frühere Folgen zu sprechen kommen. Deswegen seht es mir bitte nach, es kann immer mal wieder sein, dass wir nicht alles abdecken können. Aber ich habe es ja gesagt, es gibt immer wieder Verlinkungen zu Folgen, die wir entweder schon gemacht haben oder die wir auch noch machen werden. Ich rede da vor allem auch über die Europameisterschaft 1972, die, wie viele ja immer noch sagen, den schönsten Fußball einer deutschen Mannschaft zutage gefördert hat. Da werde ich immer mal wieder so kleine Abstecher hinmachen, aber wir werden manches nicht komplett abdecken können, aber seht es mir nach, es wird definitiv noch die ein oder andere Folge zu einigen dieser Themen geben.
Ja, und bei der WM 74 finde ich besonders die Perspektive unseres heutigen Gastes sehr, sehr spannend, denn der war, glaube ich, der Jüngste in dieser Weltklasse-Auswahl. Und mit Rainer Bonhoff, glaube ich, können wir gerade, was so den Menschen Helmut Schön angeht, glaube ich, dann doch ein paar ganz gute Anekdoten erfahren.
Ja, und ich muss zugeben, ich war in der vergangenen Woche schon aufgeregt. In der vergangenen Woche hatten wir zum ersten Mal einen Nationaltrainer mit Gernot Rohr hier bei uns zu Gast. Und jetzt zum ersten Mal einen Weltmeister. Hans hat es gerade schon gesagt, Rainer Bonhoff, Weltmeister 74, zweimal Europameister, auch wenn er da nicht so wirklich eine Rolle gespielt hat, aber 74, ich meine, wer wird diese Vorlage auf Gerd Müller vergessen? Ne? Das 2:1 durch Gerd Müller, der Siegtreffer, ist nur möglich gemacht worden durch eben die Vorlage von Rainer Bonhoff. Und ja, ich find's immer schön, wenn man so einen besonderen, wenn man überhaupt einen Gast hat, ja, aber wenn man dann auch so einen besonderen Gast hat, der nicht irgendwie darüber gelesen hat oder mal irgendwie ein Buch geschrieben hat, sondern der eben dabei war.
Zeitzeuge.
Richtig. Und Helmut Schön ist natürlich nicht nur ein hochdekorierter Fußballtrainer gewesen, sondern eben auch ein ganz besonderer Mensch mit einer sehr interessanten Biografie. Und wir wollen jetzt in diesen heutigen Minuten, in der heutigen Folge 76, auf den Menschen schauen, auf den Fußballer, auf den Trainer. Und wir wollen auch mal gucken natürlich, was er für ein Erbe hinterlassen hat. Wer von ihm gelernt hat in den ganzen Jahren seiner Trainerschaft, wer auch was mitgenommen hat und wo wir auch heute noch, egal ob in der deutschen Nationalmannschaft, beim FC Bayern, bei Werder, bei Dortmund, wo auch immer auf der Welt, noch etwas zu spüren ist von Helmut Schön und seiner Arbeit. Und ich habe es gesagt, wir können nicht alles abdecken, aber ich fange mal am schlauesten natürlich vorne an. Helmut Schön, geboren 15. September 1915 in Dresden. Er war ein erfolgreicher Fußballer und das Kuriose ist, seine Eltern waren überhaupt nicht interessiert an Fußball. Das heißt, er musste sich das alles so ein bisschen, die Faszination für diesen Sport selber beibringen, hat er dann auch relativ schnell und vor allem gut hinbekommen. War erfolgreicher Spieler, vor allem in Dresden, mehrere Meisterschaften gesammelt beim Dresdner SC. Dann Was ich auch sehr interessant finde, was ich zum Beispiel gleich als erstes Learning hatte, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, er war Nationalspieler unter Sepp Herberger. Mhm. Sepp Herberger hat ihn zum Nationalspieler gemacht. Er hat 17 Spiele absolviert und hat in den 17 Spielen 16 Tore gemacht. Helmut Schön, wahnsinnig erfolgreicher und treffsicherer Angreifer gewesen, hatte immer wieder gesundheitliche Probleme, immer wieder Verletzungen, die ihn zurückgeworfen haben und die am Ende auch das Ende in der Nationalmannschaft für ihn bedeutet haben.
16 Länderspiele, 17 Tore?
Andersrum, 16 Tore in 17 Spielen, also es hat schon Lewandowski, Haaland,
Das heißt, intern gab es wahrscheinlich dann so für Gerd Müller den Ansporn zu sagen, irgendwann
besser als
Quote vom Trainer wegmachen.
Besser als der Lange. So wurde übrigens Helmut Schön immer wieder genannt, der Lange, weil er eben auch, und da komme ich gleich zu, auch eine Zeit lang mit Sepp Herberger zusammengearbeitet hat. Und Herberger, zwar Weltmeistertrainer später dann, aber war immer etwas kleiner, etwas gedrungener. Und Helmut Schön, dieser schmale, hoch aufgeschossene, der dann der Lange genannt wurde.
Und weil du gerade bei Dresden warst, ich glaube, er wurde auch der Sensible aus Sachsen genannt, oder?
Ja, zum Beispiel. Also er hatte wirklich viele Spitznamen. Wir haben ja auch schon der Mann mit der Mütze gesagt. Da kommen auch noch ein paar dazu. Also ich habe es ja gesagt, nicht nur ein erfolgreicher Trainer, sondern eben auch ein interessanter Typ. Wenn wir über jemanden sprechen, der 1915 geboren ist, klar, müssen wir auch über den Zweiten Weltkrieg sprechen. Das Interessante ist, dass Helmut Schön als Soldat natürlich auch eingesetzt wurde, aber kaum an der Front, weil einer der Obernazis aus dem Raum Dresden war Dresdner SC-Mitglied und der wollte, dass der DSC auch während des Krieges noch eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bringen kann. Und eben deswegen haben ganz viele der besseren Spieler, der Leistungsträger, die mussten nicht an die Front, sondern die durften weiter Fußball spielen, unter anderem, um eben die Leute zu Hause in Dresden auch ein bisschen vom Krieg abzulenken und weiterhin zu unterhalten. Helmut Schön hat also weitergespielt und er war immer mehr als nur ein Stürmer. Er war auch immer der verlängerte Arm seines Trainers und so war es schon 1949, also im Alter von 34 Jahren, dass er seine Trainerausbildung begonnen hat. Das Ganze unter Sepp Herberger und Sepp Herberger hat ihm dann auch erste Jobs verschafft, unter anderem auch im Westen. Er wurde dann Spielertrainer am Ende seiner Karriere bei Hertha BSC, also in West-Berlin und hat nebenbei und kurz davor, kurz danach, hat er die sogenannte Sachsen-Auswahl trainiert und die erste inoffizielle DDR-Auswahl hat er auch trainiert. Warum das interessant wird, da sprechen wir später noch drüber. Er hat dann 51 seine Spielerkarriere beendet und sofort ein Jahr später seine ersten Trainerjobs angenommen. Und jetzt Grüße an unseren, an den Freund des Podcastes, Lukas Vogelsang. Und ich werde auch sagen, warum. Ich habe vor ein paar Tagen noch mit Lukas telefoniert, unter anderem auch ihm erzählt, dass wir diese Folge machen. Und ich habe ihm gesagt, dass Helmut Schön 1952 Nationaltrainer des damals noch autonomen Saarlandes wurde.
Schreibt er dann wieder einen Text drüber?
Nee, er hat sofort gefragt, Saarland, okay, Saarland ist so groß wie ein Saarland, aber das Saarland ist wie groß, wie viele Fußballfelder? Und dann habe ich erstmal gedacht, ach ja. Im Fernsehen wird ja immer gesagt, so und so, das und das, so groß wie so und so viel Fußballfelder und das ist dreimal das Saarland. Und ich habe es natürlich recherchiert, haltet euch fest, das Saarland ist so groß wie 360.000 Fußballfelder.
Das ist...
Gibt es das auch im Tennis?
Jetzt kommt der wieder.
Ich kann mir da nichts vorstellen.
Pass auf, ich werde das Lukas sagen, Mike Nöcker ist ja eher der Tennis-Fan. Dann werde ich vielleicht das noch...
Spiel mal den Ball rüber.
Ich spiele den Ball mal rüber.
Wird soll, Netzroller, unfairer Ball, aber...
Genau, dann soll Mike uns mal sagen, wie viele Tennisfelder denn das Saarland sind. Kurios, in der Quali zur WM 54 hat das Saarland in einer Gruppe gespielt mit Deutschland. Und da trafen dann also der Trainer Sepp Herberger vor dem Wunder von Bern auf den Trainer Helmut Schön.
Den er ausgebildet hat,
den er davor schon zum Nationalspieler gemacht hat. Und das finde ich, und
schöne
das
Geschichte,
und das meine ja. ich, diese
Also habt ihr das davor schon gewusst?
Nein.
Oder ist also ich habe, ist das jetzt irgendwie?
Ja, bei Mario hätte ich jetzt also erwartet, dass er da ehrlich, geografisch, politisch
schreibt. Schreib mir mal auf, Mario nach
Geschichte, Note 4.
Ja. Ja, aber es kann ja auch keiner wissen, dass es bei Nachholspiel um Fußballgeschichte geht. Also hätten wir uns vielleicht mal überlegen sollen, wen wir uns damit an Bord holen.
Aber das Schöne ist, ich habe jetzt hier gesessen und ich fühle mich wie früher in den Lateinklausuren. Der Streber, in dem Fall Olli, hat die Info. Ich habe sie direkt abschreiben können. Ja, und Mario
wollte ein Referat über Saarland.
Sitzt in der letzten Reihe und zieht die Niete, ja, und kommt nicht hinterher. Ja,
ja, genau. Hab hier nebenbei auf dem Bildschirm Tennislauf. Denk mir, jetzt labern die hier über Saarland 54. Was soll ich denn damit anfangen?
Erwischt. Also, Deutschland hat zweimal in der Gruppe, in der Quali-Gruppe gegen das Saarland gespielt. Das Saarland hat zweimal verloren. Einmal 0-3, einmal 1-3. Hat sich aber ganz gut geschlagen. Die Geschichte kennen wir ja. Das Saarland hat sich nicht qualifiziert. Die Deutschen unter Sepp Herberger haben sich qualifiziert, zum Glück, denn Deutschland ist 1954 in der Schweiz zum ersten Mal Fußballweltmeister geworden. Zum Glück hat Helmut Schön die Deutschen damals gewinnen lassen, kann man ja auch so sehen.
Ja, die Vorstellung, also ja, das Saarland wäre da angetreten, also hier aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, ist ja im Saarland gar nicht möglich. Also,
ja. Da gibt's nur Vordergrund, so klar.
Und zwei Jahre später wurde dann der Saarländische Fußballbund in den DFB eingegliedert und so wurde dann Helmut Schön Sepp Herbergers Co-Trainer. Also wir sehen, diese beiden Persönlichkeiten waren über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum miteinander verknüpft.
Gab es dann auch Nationalspieler, die dann rübergewechselt sind?
Nein.
Ist dann kein Saarland mehr als Nationalmannschaft?
Es gab keine, das war so ein bisschen...
Ich merke schon, wir kommen gerade zu einem ganz anderen Thema, ne?
Mario? Oder sind das dann Franzosen geworden? Ich muss das wissen.
Mario ist Saarland interessiert, ne?
Ja, ja, ja.
Ja. Mario, nenn mir drei Städte im Saarland.
Saarbrücken, Saarhausen und Saarlouis.
Ah, ich glaube, zwei davon gibt's wirklich. Ist nicht Homburg auch im Saarland?
Schon, ja.
So, egal, das führt jetzt zu weit. Darüber machen wir bestimmt nochmal eine Folge. Also, ich habe es gesagt, Sepp Herberger, Cheftrainer weiterhin, Helmut Schön, Co-Trainer. Dann aber hat Sepp Herberger irgendwann gesagt, 1964, 10 Jahre also, nach dem großen Triumph von Bern, nach 28 Jahren als Bundestrainer mache ich Schluss. Und wen berufe ich jetzt zum neuen Chef? Klar, meinen ersten Co-Trainer, der Mann, dem ich vertraue, nämlich Helmut Schön. Und Helmut Schön hatte echt, das war ein Glückskind. Nicht nur, dass er sich sehr früh schon in die Gunst von Sepp Herberger gespielt und gelehrt hat.
Hat ein bisschen was von Kinsey und Yogi.
Ja, so ein bisschen, ne? Und am Ende kann man schon fast sagen, hat der Lehrling oder der Schüler den Lehrer überholt. Und das Gute für Helmut Schön war, Hans, wenn ich jetzt mal in deine Richtung gucke, 1964 hat er die Nationalmannschaft übernommen. Wenn ich jetzt sage, das war gutes Timing, warum könnte das 1964 gutes Timing gewesen sein?
Ist, weiß ich nicht, vielleicht ist Gerd Müller
was 64, war denn, Mario,
64
was,
geboren.
Was war ein Jahr von 1964?
Ist das jetzt ein Mathe-Quiz oder was?
1963, die Bundesliga-Gründung. Und dadurch natürlich die deutliche Professionalisierung im Fußball. Also Helmut Schön war natürlich ein gut ausgebildeter Trainer, nachdem er vorher ein gut ausgebildeter Spieler war. Aber er hatte auch ein bisschen Glück. Und so war dann zwei Jahre später, 1966, das erste große Turnier als Bundestrainer für Helmut Schön. Es war so ein bisschen kribbelig mit der Qualifikation. Man hat sich erst, ich will nicht sagen über Umwege, aber so auf dem letzten Drücker noch qualifiziert. Da ist auch längere Geschichte, die kürze ich jetzt mal ab. Uwe Seeler fiel lange aus mit einer Achillessehnenverletzung, kam dann wieder zurück und hat in seinem Comeback-Spiel, wo alle Angst hatten, ist das nicht zu früh mit der kaputten Achillessehne, gerade zu den medizinischen Umständen damals, hat das entscheidende Tor, damit man sich überhaupt nur qualifiziert hat, mit einer eingesprungenen Grätsche erzielt, wo alle schon kurz zusammengezuckt sind, hält denn die Achillessehne und sie hat gehalten und sie hat vor allem diese eingesprungene Grätsche Deutschland zur WM 66 nach England bis ins Finale, bis in das legendäre Finale von Wembley gebracht. Da haben wir ja auch eine Folge zu gemacht, Hans, Folge 2.
Ja, diese ganze Folge müsste voll sein mit Fußnoten. Also ja. Man sagt dann 66 Fußnote, siehe ja. Folge.
Also falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, Wembley Tor Folge 2, damals habe ich das, ich habe die damals vorbereitet. Ich habe noch nicht so richtig verstanden, so wie wir es heute jetzt machen, dass wir wirklich uns nur um das Wembley Tor kümmern. Ich glaube, ich habe dir und Daniel damals eine Stunde lang erstmal den Weg ins Finale erklärt.
Daniel kann bis heute nicht schlafen.
Obwohl er
übrigens, liebe Grüße von Daniel, ich habe ihn heute noch gesehen.
Ja, stimmt. Mario arbeitet ja gerade im Rahmen der
Australian Open. Schaut mal, Nachholspiel ist überall.
Nachholspiel, ja, es gibt kein Entkommen. Deutschland also damals unglücklich auf Platz 2 gelandet, durch eben unter anderem das Wembley-Tor. Die Stürme in Deutschland trotz der unglücklichen Niederlage überragend gut. Die Deutschen wurden in Frankfurt am Römer, wo ja normalerweise immer nur die Sieger empfangen werden, die wurden da aber empfangen auf diesem Platz, als wenn sie Weltmeister geworden wären. Alle haben Helmut Schön zugejubelt, haben der Mannschaft zugejubelt.
Ist auch so ein bisschen deutsche Tradition im Fußball, dass selbst der dritte Platz dann wie so ein WM-Erfolg gefeiert wird.
Damals muss man aber auch sagen, lag das auch daran, Helmut Schön hat auf der ganzen Welt, nicht nur in Deutschland, die Sympathien geerntet, weil man diese, im Nachhinein muss man sagen, Fehlentscheidung so sportlich hingenommen hat. Es gab eine Ehrenrunde dann noch, wo die ganze Mannschaft inklusive Helmut Schön ein, zwei Runden gedreht hat im Wembley-Stadion damals. Und die englischen Zuschauer haben nicht nur, weil sie glücklich waren, dass sie gewonnen haben, sondern eben auch, weil die Deutschen guten Fußball und fair gespielt haben, haben sie ihnen eben zugejubelt. Man könnte also sagen, Einstand nach Maß 1966 für Helmut Schön, für den neuen Bundestrainer. Doch nur ein Jahr später, der absolute Tiefpunkt schon wieder. Deutschland hat sich nicht, das wusste ich bis dahin auch nicht, für die EM 68 qualifiziert. Man scheiterte in der EM-Quali, heute kaum denkbar.
Am Saarland.
Das wäre es nicht ähnlich, da werden mir jetzt alle albanischen Zuschauer, glaube ich, an den Hals springen. Durch ein 0-0 gegen Albanien, in Albanien, ich werde in die Shownotes ein paar Bewegtbilder, die paar, die es davon noch gibt, packen und ihr werdet sehen, solche Platzverhältnisse in einem offiziellen Spiel habe ich noch nie gesehen, ich glaube ihr wahrscheinlich zu Hause auch nicht, das sieht aus wie auf einem Kreisliga-Fußballplatz. Helmut Schön hat sich aber auch darüber nicht beschwert, seine Spieler schon ein bisschen, haben sich darüber mokiert. Seine ganzen Stars, die auch bei der WM 66 dabei waren, haben dann also auf diesem Rumpelplatz, auf diesem Acker in Tirana antreten müssen, in der albanischen Hauptstadt, nur 0-0 und dadurch ist die BRD gescheitert. Man war bei der.
Für mich ist jetzt die große Frage, gab es da ein Interview mit Waldemar Hartmann?
Wollen wir ihn anrufen?
Ja, stimmt.
Aber deshalb wird wahrscheinlich auch immer nur von den 68ern gesprochen, also von der ganzen Bewegung, der politischen und gesellschaftlichen, aber nicht über Fußball, was normalerweise in Deutschland wird auch jedes WM-Jahr immer auch auf die Nationalmannschaft.
Ja, WM, EM, Deutschland ist dabei sozusagen, aber die 68er haben viel bewegt. Die Fußballer haben 1968
mehr auf der Straße als auf dem Platz.
Haben nicht viel bewegt. Beim DFB hat man aber trotzdem an Helmut Schön geglaubt und ich werde auch gleich sagen, warum. Das lag vor allem an seinem, ja, an seinem Charakter und an seinem guten Händchen für die Stars. Man hat ihm nach der gescheiterten Quali einen 5-Jahres-Vertrag gegeben. Das Vertrauen hat sich auch ausgezahlt. 1970 ging es dann zur WM nach Mexiko und da müssten jetzt bei Mario und bei Hans die Alarmglocken für eine andere schon behandelte Folge von uns.
Ja, angehen. Das Jahrhundertspiel.
Das Jahrhundertspiel natürlich. Folge 46. Mario, du hast neulich in deiner Heimat in der, ich glaube, Allgäuer Zeitung oder so.
Ja.
Hast du ein Interview gegeben und du wurdest.
Schönes
nach,
Interview.
Nach, genau, du wurdest nach einer oder nach deinen Lieblingsfolgen befragt. Und ich glaube, das Jahrhundertspiel ist in deinem Ranking relativ weit oben.
Ich habe sofort das Jahrhundertspiel gesagt. Leider, wie gesagt, waren wir alle zu jung, um es anzuschauen. Aber es heißt nicht umsonst so, habe ich gesagt in diesem Gespräch. Und ich glaube, das kann man so sagen, auch wenn man das Spiel nicht gesehen hat.
An dieser Stelle ganz liebe Grüße an die lokale Zeitung. Ja. Denn es war wirklich ein sehr, sehr aufschlussreicher Artikel, also langes Interview, aber es gab auch so ganz viele.
Hast du noch was gelernt?
Ja, es gab über uns vor allem. Es gab so ganz viele kleine Infoboxen, es war wirklich sehr.
Hans hat immer beim Lesen hat er sich gedacht, in Klammern lacht.
Ja, nee, ich hab über den Nachnamen von Olli aufgeschrieben. Lipinski, interessant. Gar
nicht. Über den müssten wir mal eine Folge machen.
Ja.
Vor allem, es gefällt mir sehr gut, dass dir die Infoboxen weitergeholfen haben, scheinbar. Da hast du noch was gelernt.
Ja, aber heutzutage ist es ja auch nicht mehr selbstverständlich.
Ja, ja. Dann mache ich mal eine kleine Infobox zur WM 1970. An dem Erfolg oder an den guten Leistungen war natürlich Helmut Schön, der Bundestrainer, nicht ganz unschuldig. Denn er, ihr werdet euch vielleicht erinnern, ihr zu Hause auch, die Folge natürlich schon gehört habt. Wenn nicht, holt das bitte nach. Sehr, sehr schöne Folge. Damals mit Olli Wurm, der ein tolles Heft dazu gemacht hat und auch Lukas Vogelsang, der sich dieses Jahrhundertspiel 90 Minuten angeschaut und darüber einen tollen Text geschrieben hat.
Aber er auch geschwitzt hat.
Oh ja, Helmut Schön hat nämlich vor der WM Uwe Seeler überredet zum Comeback in der Nationalmannschaft. Und die Medien dachten schon, wie kann das denn funktionieren? Müller und Seeler, die beiden Mittelstürmer Deutschlands, aber es hat eben sehr wohl funktioniert. Der junge Gerd Müller und der erfahrene, der alte Haudegen Uwe Seeler, die haben sich toll abgewechselt. Seeler hat sich immer wieder ins Mittelfeld fallen gelassen und die beiden haben gleich viel Tore erzielt, haben ja die Mannschaft einfach nach vorne geschossen, eben bis ins Halbfinale gegen Italien. Ein kongeniales Duo. Ja, ich habe es gesagt, alles lief dann bis zum Halbfinale, da sind sie ausgeschieden, am Ende Platz 3. Aber das sollte erst der Anfang gewesen sein, denn ab dann ging es bergauf, ab dann kann man sagen, haben in ganz Deutschland im Fußball die goldenen 70er angefangen, beim FC Bayern angefangen, über die Gladbacher bis eben hin zur deutschen Nationalmannschaft. Die hat bei der EM 1972 wohl den, laut vieler Experten, schönsten Fußball gezeigt, den jemals eine deutsche Nationalmannschaft gezeigt hat. Schön hat eine Truppe geformt aus alten Recken, aber auch aus vielen neuen, jungen, hungrigen Spieler. Ich kann ja mal kurz aufzählen, wen er alles ja, wer alles unter ihm debütiert hat. Es werden ja immer wieder Listen auch geführt darüber, wen Joachim Löw alles schon so hervorgeholt hat.
Und wer auch wieder weg ist vom Fenster.
Ja, richtig. Aber Helmut Schön hat eben so Spieler wie Franz Beckenbauer, Günter Netzer, Sepp Maier, Gerd Müller, Jürgen Grabowski, Jupp Heynckes, Berti Vogts, Paul Breitner, Uli Hoeneß, Bert Hölzenbein und Rainer Bonhoff, ja, zu ihren ersten Einsätzen in der Nationalmannschaft geführt. Jetzt kann man sagen, hat der Helmut Schön aber ganz schön Glück gehabt. Ja, aber wir sehen es immer wieder, nicht nur in der Nationalmannschaft, auch zum Beispiel aktuell bei Borussia Dortmund. Du kannst noch so viel Talent haben, noch so viele Talente auch in deinem Kader. Du musst ja auch eine vernünftige Mannschaft formen. Und das hat Helmut Schön nicht zuletzt bei der EM 72 geschafft. 3-1 Sieg gegen England in Wembley. Bis heute gilt das als die Wembley-Elf, diese Mannschaft. 3-1 Sieg in diesem altehrwürdigen Stadion Londons. Und im Finale gegen die UdSSR, da hat man den Gegner keine Chance gelassen. 3-0 gewonnen. Die italienische Zeitung aus Mailand,
Corriere della Sierra Madre.
Das lass mal bitte drin, das ist endlich mal Menschlichkeit, lieber Nachholspiel.
Corriere della Sierra hat getitelt, Helmut Schöns Mannschaft eröffnete einen neuen Zeitabschnitt im Fußball. Und wenn das die Italiener sagen, die jetzt auch nicht gerade
coole Zeitungsnamen haben.
Ich meinte eher unerfolgreiche Fußballmannschaften hervorgebracht haben. Wenn du sagst, dass der Gegner einen neuen Zeitabschnitt im Fußball eröffnet hat, dann klingt das vielleicht ein bisschen pathetisch, aber in dem Fall war es ja absolut zu Recht. Deutschland ging als absoluter Favorit in die WM 74, man war natürlich auch noch Gastgeber. Ja, das Lustige ist, was ich auch wieder nicht wusste, ihr merkt schon, meine Learnings für diese Folge werde ich schon während der Folge dieses Mal raushauen, weil es so viele auch waren. Fast wäre Helmut Schön wenige Tage vor der WM zurückgetreten. Wisst ihr das? Zufälligerweise? Habt ihr das schon mal gehört?
Nee, das stand nicht in der italienischen Zeitung. Das habe ich jetzt nicht drauf.
Aber in deinem Lokalblatt bestimmt, oder?
Ja, das kann Olli auch aussprechen.
In so einer Infobox.
Nee, Allgäuer Zeitung.
Die Infobox.
Es ging natürlich, krass, wie immer, ums liebe Geld. Es gab einen Streit um die WM-Siegprämie. Schön ist noch, ja, wie soll ich sagen, Helmut Schön ist alte Schule. Es ging um die Ehre für ihn. Es ging eigentlich darum, dieses Trikot tragen zu dürfen, die eigene Nation, das eigene Land im Ausland oder in dem Fall im eigenen Land repräsentieren zu dürfen. Die Spieler haben gesagt, ja, Ehre, aber was für ein Kühlschrank wäre auch schön. Und deswegen gab es da großen Streit und am Ende hat man sich auf 70.000 Mark geeinigt. Und jetzt hören wir doch mal einem der jüngeren Spieler zu, Bernd Hölzenbein, der für die Frankfurter Eintracht gespielt hat, der so ein bisschen das Ganze aus seiner Sicht nochmal schildert.
Das war schon eine heiße Geschichte. Bis zum heutigen Tag weiß ich noch nicht, wie es dazu kam, dass man sich näher geeinigt hat, weil ich bin dann früher ins Bett, aber es war ganz spannend und jeder weiß auch, der die Vita von Helmut Schön gelesen hat, dass er furchtbar enttäuscht war.
Schon da in diesem Prämienstreit hat sich angedeutet, was Helmut Schöns Stärke, aber auch gleichzeitig Schwäche war. Er war keiner, der, ich sag jetzt mal, klare Ansagen gemacht hat. Er war jetzt nicht dieser Diktator im Trainingsanzug, wie einige Trainer, Vereinstrainer, Bundestrainer vor ihm, nach ihm, sondern er war ein großer Fan von der Eigenverantwortung. Er hat die Spieler machen lassen, im Positiven wie auch im Negativen, aber die Spieler mussten dann eben auch gerade stehen. Er hat sie immer in den Vordergrund gestellt, wenn sie etwas Gutes abgeliefert haben, aber er hat sich auch nicht schützend vor die Spieler gestellt, wenn sie was Schlechtes abgeliefert haben, weil er immer gesagt hat, ihr seid für euch selber verantwortlich.
Wir haben ja Helmut Schön nicht erlebt als Fußballfans, aber wenn man über seine Eigenschaften liest, dann möchte man sich immer so ein bisschen an Jupp Heynckes erinnert fühlen. Klar, völlig andere Zeit, aber auch Jupp Heynckes war ja jemand, der in den 70ern als Spieler seine großen Erfolge gefeiert hatte und möglicherweise auch von einem Helmut Schön am Ende sich auch sehr viel für seine Trainerjahre abgeguckt hat. Aber auch Heynckes, gerade bei den Bayern in der Trippelsaison, war ja was die Einstellung angeht und die Arbeit mit den Spielern, also wirklich identisch.
Mario, korrigier mich, wenn ich da daneben liege, aber Hans hat in dem Fall ja absolut recht. Dieser Trippelsieg 2013 mit diesen auch teilweise etwas komplizierteren Charakteren und auch völlig unterschiedlichen Spielertypen, das wäre wahrscheinlich kaum möglich gewesen, wenn Jupp Heynckes nicht dieser ja fast schon perfekte Moderator gewesen wäre, oder?
Ganz genau, das ist das richtige Wort, Moderator. Ich hätte es jetzt gerade auch erwähnt, wenn du es nicht schon gesagt hättest. Also das ist wirklich das Erste, was mir in den Sinn kommt bei Jupp Heynckes, dass er natürlich ein toller Trainer war, das weiß jeder, aber dass er vor allem der Moderator des Ganzen war, dass er Leute wie Schweinsteiger, Lahm und das sind wahrscheinlich noch die einfachsten Charaktere gewesen in dieser Mannschaft, aber dass sie alle unter einen Hut sozusagen gebracht wurden, das war schon die Meisterleistung des Jupp Heynckes. Und ich glaube, genau so in der Art war Helmut Schön schon auch, ja.
Übrigens, das war jetzt gerade der klassische journalistische Zwei-Quellen-Check. Also du hörst erst mir zu und dann fragst du nochmal Mario, ob er das auch als Bayern-Fan bestätigen kann.
Ich bin die lebendige Infobox.
Ich hab das studiert. Und am besten konnte man dieses Moderieren und dieses auf Eigenverantwortung der Spieler setzen, das konnte man eigentlich nach der größten Blamage oder dem größten Tiefpunkt dieser sonst sehr erfolgreichen WM 74 sehen, nämlich nach dem verlorenen Gruppenspiel gegen die DDR. Gegen die damalige DDR.
Ah, und man muss ja jetzt, Olli, muss ich ganz kurz reingrätschen, sorry. Aber ich saß gerade vorhin bei der Arbeit noch zusammen, weil wir die Sendung geplant haben für die nächsten Tage mit Matthias Stach. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt los, ich muss gehen, weil wir müssen noch einen Podcast aufzeichnen, wegen Helmut Schön. Und dann sagt Stachy genau dasselbe, nämlich, Helmut Schön, nach dem DDR-Spiel, das war nur noch wichtig, dass der Moderator war. Da haben die Spieler dann die Aufstellung quasi selber gemacht. Und jetzt bin ich gespannt, Olli, ob das Richtige ist, was Stachy hier gesagt hat.
Ja, Matthias Stach, nicht nur Tennisexperte, sondern eben auch Fußballexperte. Denn er hat insofern recht, dass diese Mannschaft drohte nach der 0:1 Niederlage im Gruppenspiel gegen die ehemalige DDR. Wir erinnern uns alle, Jürgen Sparwasser in Hamburg. Jürgen Sparwasser hat ja auch mal gesagt, auf seinem Grabstein müsste später eigentlich nur stehen 0:1 Hamburg. Da wüsste sofort jeder, okay, es geht um 1974, es geht um das 1:0 der ehemaligen DDR gegen die BRD. Und für Schön war es natürlich auch ein ganz besonderes Spiel. Er, der Dresdner, der da quasi gegen seine eigene Heimat irgendwie antreten musste. Spiel gegen die eigene Vergangenheit. Es gab also diese 0:1 Niederlage. Die Bildschlagzeile damals war in großen Lettern: So nicht, Herr Schön.
Ach so, ich dachte eine andere.
Was sagtest du? Wir sind Papst oder wo warst du jetzt gerade wieder?
Sparwasser auf der einen und Sparflamme auf der anderen.
Hans, du hast auch mal ein Praktikum bei Bild gemacht, ne?
Ja, lange her.
Zum Glück. Hast du wirklich?
Hat er wirklich. Aber das, wir brauchen,
jetzt wird mir einiges
wir brauchen nicht in die niederen, Abgründe von Hans von Brockhausen gehen. Nein, es gab also diese Schlagzeile "So nicht, Herr Schön", Ausrufezeichen. Und es gab auch eine Krisenstimmung, eben genau wie Matthias Stach auch schon angedeutet hatte, im Mannschaftsquartier, in Malente. Von Schön gab es aber eben nicht dieses Donnerwetter, was viele sich erwartet hatten und vielleicht auch erhofft hatten, dass da jemand mal auf den Tisch haut. Nein, er nahm es der Mannschaft übel. Er nahm es der Mannschaft übel, dass sie verloren hatte, und er hat an dem Abend nach dem Spiel kein Wort mehr mit der Mannschaft geredet. Er hat einfach so ein bisschen wie so ein tief enttäuschter Vater, hat er seine Söhne schmoren lassen. Und das war ihm so ein bisschen eigen, das war so seine eigene Art. Er hat sie quasi nicht motiviert durch laute Ansprachen, durch Faust auf den Tisch und durch irgendwelche tollen Motivationssprüche, sondern er hat sie motiviert, indem er beleidigt war. Die Spieler wollten es ihm recht machen. Sie wollten ihm gefallen, wäre vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber sie wollten ihn stolz machen, sie wollten es ihm recht machen.
Ich erinnere mich gerade so ein kleines bisschen an die Sepp Maier-Folge, als wir auch über Malente gesprochen haben, und da hat er doch gesagt, dass die nachts ausgebüxt sind und dann hier ging doch irgendwas mit die Handbremse war doch dann irgendwie kaputt oder die Bremse war kaputt und nur noch die Handbremse ging im Auto.
Der GSG 9 Beamte auf dem Mund.
Genau, das war doch alles, was wir da gehört haben. Also das passt schon alles so zusammen, wenn wir unsere ganzen verschiedenen Folgen jetzt alle in einen Topf schmeißen, da kommt schon eine runde Geschichte raus. Aber ich meine, Helmut Schön, klar, der hat sie wahrscheinlich mit Verachtung und Missachtung dann bestraft, aber die wären wahrscheinlich gar nicht da gewesen, wenn er ins Zimmer hätte gehen wollen.
Doch, an dem Abend waren sie wirklich da, und Sepp Maier, Mario, als wenn du mein Konzept irgendwo bei dir offen hättest. Sepp
Maier, wusste nicht, dass du eins hast.
Ach so.
Also ich habe Wikipedia offen.
Du, ich merke schon, das werden noch lustige Minuten hier. Sepp Maier ist das richtige Stichwort, denn was war wirklich los in Malente? Sepp Maier nimmt uns mal mit.
Jetzt reden wir mal selber Tacheles. Ich glaube, 5-6 Uhr früh ist geworden, bei viel Wein und Bier. Er hat uns gewähren lassen, was wir wollten. Und das finde ich richtig, weil andere Trainer sagt nichts, er geht jetzt ins Bett und fertig. Schluss ist jetzt mit der Feierei. Aber er hat gesagt, lass mal machen, die Jungs. Er ist dann ins Bett gegangen und fertig.
Ja, er ist ins Bett gegangen und fertig und hat eben nicht die Standpauke übernommen. Die hat nämlich Franz Beckenbauer übernommen. Matthias Stach, Mario, ich werde jetzt auch das letzte Mal auf ihn zu sprechen kommen. Also, er ist ja hier nicht, irgendwann ist er vielleicht auch nochmal zu Gast, aber jetzt jedenfalls nicht. Er hat ja gesagt, die Spieler haben die Aufstellung übernommen. Ganz so krass ist es natürlich nicht gewesen, aber Beckenbauer hat das Heft des Handelns in die Hand genommen, hat die Standpauke übernommen, hat ja die Spieler auch damit so ein bisschen eingeschworen und hat auch dafür gesorgt, dass gewisse Spieler, und das meinte Stach wahrscheinlich, erstmal eine Denkpause kriegen. Es gab Spieler.
Also ganz so krass hat das übrigens auch nicht gesagt. Ich habe das ein bisschen
Thema
dargestellt.
Aber sich wundern, dass du bei der Bild.
Es ging schon in die Richtung.
Hast, ne? Aber egal.
Nee, weil, genau. Wenn ich das mal so einwerfen darf, weil wir gerade auch bei diesem Thema Spielerrat und Einflussnahme auf Aufstellungen gerade im Verlauf eines Turniers. Auch das ist doch eine Tradition, oder? Also wenn ich jetzt mal an das Sommermärchen denke, da hast du doch dann auch irgendwann Szenen von Ballack und Frings und Kahn, die dann irgendwo auch lautstark ihre Meinung äußern und dass das am Ende beim Trainer in irgendeiner Form auch etwas im Entscheidungsprozess macht, ist doch völlig klar.
Aber du hast selten den Fall, wie da in Malente an diesem besagten Abend, dass der Trainer weggeht. Also dass die Spieler das nur unter sich klären und der Trainer wirklich kein Wort sagt. Und so hat dann also Beckenbauer da das Zepter geschwungen, der ja Führungsspieler, den Helmut Schön ja 66 als Debütanten mitgenommen hat zur WM und da schon gezeigt hat, dass er mehr war als nur ein Abwehrspieler, der ein paar Mal mit nach vorne geht, sondern eben auch eine absolute Führungsfigur. Ein Charakter, an dem er sich auch immer wieder gerieben hat, aber es hat sich ja auch als Erfolg herausgestellt. Ist ja nochmal gut gegangen. Deutschland ist bis ins Finale gekommen, 7. Juli 1974, hier in der Stadt, in der wir aufzeichnen, in München im schönen Olympiastadion, WM-Finale gegen die Niederlande, 0-1, Johan Neeskens per Elfmeter, schon nach einer Minute wurde da ein Gegner gefoult, 1-1 Breitner, ebenfalls per Foul-Elfmeter Hölzenbein, damals die bis heute, vielleicht neben Andi Möller, wohl ja bekannteste, aber in dem Fall wichtigste Schwalbe und das 2-1, natürlich, wer hätte es anders sein können, Gerd Müller. Und wir begrüßen jetzt den Mann, der die Vorlage gegeben hat, damals im Finale 1974, zum 2-1-Siegtreffer. Eine Gladbacher Legende, mehrmaliger deutscher Meister mit der Borussia in den 70ern und heute Vizepräsident. Schönen guten Tag, Rainer Bonhof.
Ja, guten Tag.
Herr Bonhof, wir reden mit Ihnen jetzt zum 25. Todestag von Helmut Schön. Bevor wir über seine Leistung und Qualitäten als Trainer sprechen wollen, wie war er denn damals so als Mensch?
Ich denke, dass jeder in dem Team gleich gedacht hat. Er war ein väterlicher Führer, so ungefähr. Er war darauf bedacht, dass immer gute Harmonie in der Mannschaft herrschte und darüber hinaus eben auch seine Vorstellungen, wie gespielt werden sollte, die waren dann schon sehr ausgefeilt.
Väterlicher Freund, sagen Sie jetzt. Nun war das, kann ich mir vorstellen, in den 70ern nicht jetzt immer so der Fall bei den Trainern. War da die Nationalmannschaft vielleicht auch so ein bisschen, also ich will jetzt nicht so weit gehen, eine Wohlfühloase, aber war das schon so ein bisschen Komfortzone, weil da ein Trainer war, der einem vielleicht ein bisschen mehr Leine gegeben hat?
Nee. Also die Leine war ganz selten im Spiel. Also wir hatten schon strikte Vorgaben, die wir befolgen mussten, auf dem Platz sowie also auch neben dem Platz. Aber es war einfach eine Atmosphäre, wo ich zumindest als junger Bursche, ich bin ja da mit 19 Jahren irgendwo dazugestoßen, dann auch mal in den Arm genommen worden bin, mir Sachen erklärt worden sind, die man eigentlich nicht erwartet hatte. So. Und das machte eigentlich dann so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Verhältnis, so ein bisschen außergewöhnlich mit Helmut Schön.
Hatten Sie vielleicht, Sie haben es gerade gesagt, Sie sind als junger Bursche dazugekommen, hatten Sie vielleicht ein ganz besonderes Verhältnis? Denn man muss ja immer noch im Hinterkopf haben, Sie waren damals in der 74er Weltmeistertruppe, waren Sie der jüngste Spieler im deutschen Kader? Hat er Sie da vielleicht besonders unter seine Fittiche genommen?
Das will ich so nicht sagen, aber ich kann Ihnen eine Anekdote sagen, die ist nach wie vor recht lustig. Ich hatte im Prinzip, sagen wir mal so 2 Jahre, wo ich gerade mal 4 Einsätze hatte in der Nationalmannschaft, von der Europameisterschaft 72 bis zur WM 74 waren es glaube ich 128 Minuten insgesamt. Und dann hat er möglicherweise seinerzeit eben auch immer festgehalten an der Supertruppe, die ja 72 Europameister geworden ist. Und nach diesem ja für allem bekannten DDR-Spiel, wo wir dann 1-0 verloren haben, gab es ja einen Umbruch in der Mannschaft. Und er kam dann, und jetzt kommen wir zu der Anekdote, und er kam dann an dem Tag des Umzugs, als wir von Malente aus nach Kaiserau zogen, zu mir und sagte, Rainer, wenn er dann sie sprach, dann wurde es ernst. Und sagte, Rainer, können Sie sich vorstellen, dass Sie morgen spielen gegen Jugoslawien? So, und dann habe ich dann zu Herrn Schön gesagt, ich sage, Schön, deswegen bin ich seit 5 Wochen hier. So, da musste er dann lachen. Ja, sagt er, dann gehen Sie mal davon aus, dass Sie morgen auflaufen. Ne? So, und ich denke, dass diese Geschichte, die er getroffen, oder sagen wir mal, die Entscheidung getroffen hat, mich einzusetzen, sich dann eben auch wiedergespiegelt hat in einigen Vorlagen, wo wir Spiele gewonnen haben. Ich sag mal, gegen Polen hat das 1-0 von Gerd Müller, was ich vorgelegt habe im Spiel gegen Schweden, wo ich auch noch selber ein Tor gemacht habe, oder eben auch im WM-Endspiel, dass das für ihn dann eben auch ein besonderer Kontakt zu Rainer Bonhoff war. Also die Jahre danach, die waren sicherlich ein sehr ausgeglichenes und sehr harmonisches Verhältnis mit Helmut Schön für mich, ja.
Kommen wir nochmal ganz kurz zu dem Abend nach diesem, oder zur Nacht nach diesem, nach dieser Niederlage gegen die DDR. Da ranken sich ja Mythen, dass da Helmut Schön schon relativ früh zu Bett gegangen ist und Sie als Mannschaft dann gewisse Sachen untereinander geklärt haben. Da gibt es ja Gerüchte und Mythen. Vielleicht können Sie da mal ein bisschen mit Licht ins Dunkle bringen. War es wirklich so, dass quasi er selber, der Trainer, nicht viel gesagt hat, sondern Sie als Mannschaft da zusammen auf den Putz gehauen haben, auf den Tisch gehauen haben?
Also ich sag, zu dem Zeitpunkt waren wir schon fast 5 Wochen oder 6 Wochen im Trainingslager. So. Und wenn du dann so eine bittere Niederlage einstecken musst, dann musst du auch irgendwann mal deinen Kopf freikriegen. Und das haben wir als Mannschaft versucht, uns dann zu erlauben an dem Abend. Und in so einer Sportschule, da gibt's nicht viele Möglichkeiten und schon gar nicht viel Platz, wo man sich da aufhalten kann. Also hat man sich in der Küche getroffen, wie bei Mutters Zeiten. So, und da haben wir dann darüber gesprochen, wie es weitergehen sollte und so weiter. Wir wussten aber nicht, was außerhalb dieser Küche dann da passierte. Und irgendwann kam, glaube ich, damals der dritte Trainer, der Herbert Wittmeier, und sagte, Männer, ich bin jetzt müde, ich gehe ins Bett. Und dann haben wir uns dem Hinweis angeschlossen und sind dann auch ins Bett gegangen.
Mit Ihnen zusammen in der Mannschaft haben ja auch noch mit Franz Beckenbauer, Jupp Heynckes und Berti Vogts ja auch noch andere Spieler gespielt, die später eine erfolgreiche Trainerkarriere hatten. Was glauben Sie denn, was haben Sie und die anderen von mir gerade genannten vielleicht auch von Helmut Schön lernen und mitnehmen können?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass alle so, wie sie da sind, auch ein Teil, wie soll ich das sagen, so Verbindlichkeiten mit übernommen haben. Ob das nun von Helmut Schön war oder auch von Hennes Weißweiler, das kann ich Ihnen nicht sagen, weil Hennes Weißweiler war ein ähnlicher Typ zu dem Zeitpunkt, auch für mich oder auch für Berti Fuchs oder für andere junge Spieler, die er rausgebracht hat. So, und dementsprechend waren solche Sachen, oder sind die nicht nachzuweisen, wer von wem irgendwas übernommen hat. Wichtig ist für mich auch immer nur, dass die sich so entwickelt haben, dass sie großartige Trainer geworden sind.
Und jetzt haben wir schon sehr viel über den Menschen Helmut Schön gesprochen. Er war natürlich aber auch ein sehr erfolgreicher Bundestrainer. Kann man so auch aus heutigen Gesichtspunkten sagen, für was für einen Fußball der Name Helmut Schön stand?
Ich denke schon, dass das für einen Offensivfußball steht. Ich meine, Wenn heute immer noch gesagt wird, dass die 72er-Mannschaft die tollste Mannschaft, Nationalmannschaft Deutschlands gewesen ist, und ich war so ein bisschen, ja, ich war, sagen wir mal so, ich war da 2 Jahre verantwortlich für Bälle aufpumpen, einfetten und mitnehmen. aber man konnte das wirklich beurteilen, wie toll die Mannschaft gespielt hat. Ich sah an der Spitze natürlich mit Franz und der Günther im Mittelfeld, der die Fäden gezogen hat. Und tolle Spiele gemacht. Ich denke da nur an dieses 3-1 in England, gegen England, die, was weiß ich, 19 Jahre dann nicht verloren hatten, und wir kommen dahin und spielen die an der Wand. So, und das ist natürlich das Aushängeschild gewesen, glaube ich, für Helmut Schön, dass er ja auch für offensiven Fußball stand und viel Spektakel vorne verlangte von allen.
Und jetzt zum Abschluss, ich habe mal nachgeschaut, Sie haben eben Hennes Weißweiler auch schon erwähnt, Sie haben ja wirklich unter vielen ja, Trainerlegenden, muss man ja sagen, gespielt. Hennes Weisweiler, Udo Lattek, Michels, Di Stefano, also da waren wirklich große Namen dabei. Wo würden Sie denn da Helmut Schön einordnen, in Ihrer ganz persönlichen Tabelle oder in Ihrem Ranking, sage ich mal?
Ich denke, das kann man nicht einordnen. Also in einem Ranking, wenn Sie da eine Nummer nehmen von 1 bis 10. Ich glaube, jeder von denen hatte Einfluss auf mich als Mensch, aber auch als Sportler, und darüber hinaus haben sie gleich eben auch ein Standing bei mir in meiner Erinnerung, wo ich kein irgendwo was Schlechtes nachsprechen könnte. Also jeder hatte so seine Sachen, jeder hatte so seine Macken, ich hatte meine Macken, aber insgesamt war das immer das Ziel, dass man auf der menschlichen Ebene miteinander auskommen musste und wollte. Und auf der anderen Seite eben auch den Erfolg auf der Stirn geschrieben hatte.
Sagt der jüngste Spieler im deutschen Weltmeisterschaftskader von 74 und Torschütze und wichtiger Vorlagengeber damals auch im Finale. Vielen, vielen Dank für die Zeit, Rainer Bonhoff.
Ich danke Ihnen und viel Spaß noch.
Ich finde, in diesem Wohnzimmer, in dem wir bei euch immer aufzeichnen dürfen, ist es automatisch etwas heller geworden, denn zum ersten Mal ein Weltmeister.
Ja, im Podcast. Wahnsinn. Ich habe es vorhin gesagt, erst der Nationaltrainer Gernot Rohr, jetzt der Nationalspieler und Weltmeister und Europameister Rainer Bonhoff. Cool.
Das wird schwierig zu steigern sein.
Für die ich bin, oh Gott, ja, ich habe so eine Ahnung, nächste Woche, es wird nicht nationalspielerig. Aber es wird,
Es wird Roger Federer, lass es uns sagen.
Ja, Roger Federer wird eine Rolle spielen. Und
hast du endlich die Nummer von Paulo Rink oder was?
Es werden sogar mehrere ehemalige Bundesligaspieler nächste Woche dabei sein. So viel sei schon mal verraten. Ja, der große Triumph also 1974, Weltmeister Deutschland im eigenen Land. Auch und vor allem dank Helmut Schön, dem Bundestrainer. Und viele haben dann auch mit seinem Rücktritt gerechnet. So nach dem Motto, schöner kann es nicht werden, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber er konnte es, vielleicht wollte er es nicht so richtig übers Herz bringen. Hören wir doch mal, woran das lag.
Ich fühlte mich noch frisch und jung genug dazu und ich wollte auch nicht so ohne weiteres auch dann die Mannschaft verlassen. Vor allen Dingen deswegen, weil einige sehr wichtige Spieler von sich aus aufgehört haben.
Unter anderem meinte er da Jürgen Grabowski, Wolfgang Overath und Gerd Müller. Alle drei haben ihre Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Es wurde dann auch immer schwieriger. Helmut Schön wollte sich kümmern, fand es unverantwortlich, die Mannschaft jetzt einfach, ja, wie er dachte, im Stich zu lassen. Was natürlich, ehrlich gesagt, Quatsch ist. Wir erinnern uns an Jürgen Klinsmann. Okay, ein bisschen andere Kategorie, aber nach der WM 2006 hat er auch nicht gedacht, oh nein, jetzt lasse ich die Mannschaft im Stich, sondern er hat sich ja schon gedacht, okay, ich kann die Mannschaft jetzt in guten Händen hinterlassen. Vielleicht hat der Helmut Schön ein bisschen Angst.
Die Flugpreise nicht mehr leisten.
Helmut Schön übrigens, das kann ich jetzt nebenbei mal auch erzählen, er war ja selber Co-Trainer von Sepp Herberger. Helmut Schön hatte auch prominente Co-Trainer selber an seiner Seite.
Das ist jetzt nämlich die entscheidende Frage, denn wenn du weißt, da gibt's jemanden, der sofort in deine Fußstapfen treten kann, ist ja der Rücktritt oder der Abschied hier auch deutlich einfacher.
Genau, es haben nicht nur viele spätere Trainer unter ihm gespielt, sondern er hatte auch viele spätere, sehr erfolgreiche Trainer, unter anderem auch Bundestrainer, an seiner Seite als Assistenten, nämlich unter anderem erst Detmar Kramer, der dann später auch Bayern-Trainer war, aber auch den ganz jungen Udo Lattek und Jupp Derwall. Jupp Derwall, der dann nach Helmut Schön Bundestrainer wurde. Man muss aber dazu sagen, das Verhältnis vor allem zu Kramer und Lattek war nicht das allerbeste. Die beide wollten die waren scharf auf seinen Job. Es gibt Briefe.
Die Säge dabei gehabt, ja, für den Trainerstuhl.
Ohne Witz, es gibt Briefe von Detmar Kramer an Sepp Herberger rund um das Nicht-Qualifizieren zur EM 68, wo Detmar Kramer an Sepp Herberger schreibt: Der Erfolg bei der WM 66 ist ganz allein immer noch ihr Erfolg. Alle Misserfolge ab 66 sind seine Misserfolge. Also erstmal das. Und Udo Lattek hat noch während Helmut Schön im Amt war, schon mal den Wunsch in Frankfurt beim DFB hinterlegt, selber dann bitte doch auch sein Nachfolger zu werden. Und es gibt ein Memo beim DFB, das habe ich in einer Doku zum 100. Geburtstag von Helmut Schön, da hat die ARD eine Doku gemacht, heute wäre Helmut Schön 100 geworden und da gibt es ein Memo beim DFB, wo draufsteht, der Wunsch Herrn Lattek, ein möglicher Nachfolger zu werden, ist zur Kenntnis genommen worden. Ja, also da war so ein bisschen, ich will nicht sagen Königsmörder, aber Kramer und Lattek.
Danach hat er dann beim Doppelpass unterschrieben.
Wahrscheinlich dann.
Aber man muss dazu sagen, das war immer noch recht stilvoll, dass man das Ganze in einem Brief macht. Das kann man sich ja heute nicht vorstellen.
Also ich glaube, wenn Lattek damals WhatsApp gehabt hätte, hätte er das auch gemacht.
Ja.
Dann hätte er auch bei TikTok dazu getanzt, ich weiß es nicht. Aber ja,
schön, ja.
Bei Gluck Gluck, bei TikTok, ja genau. Jupp Derweil war später auch noch Co-Trainer und ist dann ja auch sein Nachfolger geworden. Also, ich hab's gesagt, 74 hätte er aufhören können, viele haben es ihm auch nahegelegt, weil es kann eh nicht besser werden, er hat's aber nicht gemacht, weil ihm die Mannschaft eben so am Herz lag, aber die Kritiker wurden immer lauter, hatten ihn auch auf dem Kieker. Wir kommen jetzt zur EM 76, da denkt Uli Hoeneß, glaube ich, nicht so gerne dran. Wir reden ja über das Finale, das man im Elfmeterschießen verloren hat. Da hat Uli Hoeneß den Ball in den Himmel von, was war es, Belgrad gejagt. Den suchen sie, glaube ich, heute noch am Stadiondach.
Ich glaube, es war die erste Mondlandung eines Fußballs.
Ja, und immer noch gehörte die Mannschaft von Helmut Schön zu den besten Teams in Europa. Aber man war eben nicht mehr so überlegen und eine Ausnahmemannschaft. Davon konnte keine Rede mehr sein, wie eben noch 2 Jahre zuvor und erst recht nicht wie 4 Jahre zuvor. Und sein Ende als Bundestrainer gab es dann 2 Jahre später. Er hatte vor der WM 78 schon angekündigt, ich werde danach zurücktreten. Die WM mache ich noch. Und ein Turnier, über das wir auch nochmal übrigens eine gesonderte Folge zwingend machen müssen, WM 78, über die es so, so viele kuriose, witzige, aber auch traurige und wirklich düstere Geschichten zu berichten gab und gibt. In Argentinien damals das Ganze, da herrschte eine Militärdiktatur. Deutschland war vollkommen einkaserniert, irgendwo draußen in der argentinischen Pampa. Es konnte gar keine richtige Stimmung aufkommen. Und warum das Ganze auch Helmut Schön so an die Nieren ging, das erzählt uns am besten doch mal ein späterer Bundestrainer und der damalige Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Im Turnier war er nicht mehr der Bundestrainer, wie er noch 74 war, aber wie er 70 war. Es war für ihn klar, nach dieser WM ist Schluss. Dazu kam noch das Politische, dass in Deutschland eine Stimmungsmache war gegen Argentinien und auch deshalb auch gegen unsere Mannschaft. Und wir müssen ja da antreten, wo die FIFA das bestimmt. Wir haben überhaupt keine Schuld gehabt. Der DFB kann ja nicht sein als Weltmeister, wir treten da nicht an.
Deshalb mag ich unseren Podcast. Ich wusste nicht, dass Berti Vogts einmal Kapitän der Nationalmannschaft war.
Ja.
Wieder was gelernt.
Wieder was gelernt.
Und eigentlich war Helmut Schön damals so das, was man heute wahrscheinlich so als Lame Duck bezeichnen würde, wenn er vor dem Turnier schon gesagt hat, er hört auf danach. Das ist natürlich...
Ja, und dazu kam natürlich dann auch noch, ich habe es gesagt, diese politische Situation. Der Modus war ein bisschen anders, als wir es heute kennen. Es gab eine Vorrunde und danach noch die sogenannte zweite Runde. Beides in Gruppenform, beides mit 4 Teams, also jeweils 3 Spielen. Deutschland hatte also 6 Spiele innerhalb der Vorrunde und der zweiten Runde. Und in diesen 6 Spielen gab es nur einen einzigen Sieg. Schlechte Stimmung, schlechte Leistung also. Und das Ganze gipfelte dann in der Schmach von Córdoba. Österreich hat Deutschland aus dem Turnier geschmissen.
Da kommt Kranke vorbei, diesmal ist er neben die Wacker. Ist im Strafraum, ist am Schuss. Da, 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 da. Ivan Naric, 3-2 für Österreich.
Deutschland war also raus und die Schuldzuweisung, wir erinnern uns schon an so ein paar Schlagzeilen in der Bildzeitung, die gingen ja nicht nur einen Tag später in der Zeitung los, sondern am Spielfeldrand, im Kabinentrakt, vorm Bus. Und wenn ihr fragt, hä, wie? Ja, hier geht es um Spieler.
Dein Kommentar zum Spiel. Ja, die größte Enttäuschung, gell? Wir haben 2 oder 3 Mann ohne praktisch mit 7 oder 8 Mann gespielt, weil einige total außer Form waren. Auf der Tribüne sitzen Leute, sind topfit und kommen nicht zum Einsatz und auf dem Platz laufen welche rum. Die fallen über die eigenen Beine und es werden keine Konsequenzen gezogen.
Ja.
Und deshalb ist es auch verdient so.
Die Spieler, die Hölzenbein meint, die über ihre eigenen Beine gestolpert sind, das waren namhaftere Spieler, die Schön eben nicht draußen lassen wollte, eben weil sie so bekannt waren und so namhaft waren, den wollte er nicht vor Schienbein treten und er wollte sie trotzdem spielen lassen, obwohl jüngere, weniger namhaftere und unerfahrene Spieler noch auf der Tribüne saßen. Für Helmut Schön war also Schluss nach der WM 78, kam jetzt nicht überraschend, ich hab's gesagt, Lame Duck habt ihr auch schon gesagt, absolut richtig, er hatte es vor der WM schon angekündigt, das hatte jetzt natürlich aber Geschmäckle, es war nicht mehr so wie 74, dass man groß empfangen wurde hinterher, Helmut Schön brauchte Polizeischutz. vom Flughafen nach Hause. Seine Familie und er mussten beschützt werden. Es gab dann noch vom DFB 2-3 Monate später ihm zu Ehren ein sogenanntes Abschiedsspiel. Das aber, und das ist so ein bisschen die Ironie der ganzen Geschichte, nach 60 Minuten abgebrochen werden musste, wegen zu starkem Nebel.
Jetzt will ich nochmal den Vergleich ziehen. Ich habe ihn eben schon zu Jupp Heynckes gezogen. Und wenn wir bei Nationaltrainern sind und sagen wir mal auch bei dem großen Erfolg einer Weltmeisterschaft und dann im nächsten WM-Turnier die große Enttäuschung, dann sind wir bei Jogi Löw. Und wir haben zwar jetzt in Russland nicht diese Eskapaden innerhalb der Mannschaft gehabt, weil aber auch am Ende natürlich auch die Pressearbeit und Medien an sich, wie ihr euch vorstellen könnt, da vielleicht auch sehr, sehr viel auch zurückgehalten haben. Aber es ist schon interessant, dass so ein Jogi Löw, obwohl sein Debakel aus sportlicher Sicht ja viel größer war, denn zum ersten Mal in der Vorrunde ausgeschieden, ist historisch aus deutscher Sicht, ist das irgendwo ja etwas glimpflicher für Jogi Löw ausgegangen.
Naja, aber es ist ja eigentlich nicht zum ersten Mal passiert bei der deutschen Nationalmannschaft, dass der amtierende Weltmeister sich bei der nächsten Weltmeisterschaft sehr schwer tut. Das hängt jetzt nicht immer damit zusammen, dass es die gleichen Trainer sind, weil ich glaube, es gab ja auch Zeiten, da waren es dann andere Trainer. Als Deutschland 90 Weltmeister war, war 94 ja nicht mehr Franz Beckenbauer da, sondern Berti Vogts. Also es hat nicht immer nur mit dem Trainer zu tun. Ich glaube vielmehr, dass es insgesamt sich so durchzieht durch die letzten Jahrzehnte, dass der amtierende Weltmeister einfach bei der nächsten Weltmeisterschaft ja fast immer, nicht immer, aber fast immer schlecht aussieht.
Das Ansehen Helmut Schöns hatte ganz schön gelitten in Deutschland. In der Öffentlichkeit, auch bei den Fußballfans. Und er wurde erst so richtig rehabilitiert, Mario, da kommst du ins Spiel, durch Udo Jürgens. Das Lied heißt Der Mann mit der Mütze. Ich werde es jetzt weder abspielen können, weil teuer, noch singen können, weil nee. Ich werde nur mal kurz einen Teil daraus zitieren. Du warst ein General mit Herz, ein Freund zugleich und Boss. Du wusstest Rat und manchen Trick und rittest nie das hohe Ross. Der Mann mit der Mütze geht nach Haus und unsere Achtung nimmt er mit und unseren Applaus. Also was sich jetzt so nicht so schön reimt, weil ich es hässlich vorlese, hat sich aber mit der Stimme Udo Jürgens sehr schön gereimt und vor allem sehr schön angehört. Und es klingt erstmal total Banane, aber dadurch hat sich Fußball-Deutschland dann doch wieder mit Helmut Schön versöhnt.
Und es gibt ein ganz tolles Video dazu, muss man sagen. Das muss auch auf nachholspiel.de dann natürlich gepostet werden. Ich habe es nämlich, weiß gar nicht genau, vor ein paar Tagen habe ich es angeschaut, als wir ausgemacht haben, dass wir über Helmut Schön sprechen. Und es ist wirklich toll, weil Udo Jürgens neben Helmut Schön steht, der im Publikum sitzt bei einer Preisverleihung und er geht dann auf die Knie sogar oder zu ihm runter, weil er eben sitzt und singt ihm das Lied vor und Helmut Schön freut sich sehr darüber. Am Schluss umarmen sich die beiden. Also das war wirklich emotional, auch wenn es textlich ein bisschen anders klang, als was Olli gerade vorgelesen hat.
Aber ich finde, Olli wäre mit der Performance auf jeden Fall in den Recall gekommen. War schön.
Danke.
Danke aber ich,
beim Poetry Slam.
Aber ich will jetzt noch mal so eine ganz gewagte Ferndiagnose machen, denn Helmut Schön hat ja nach seinem Amt dann als Nationaltrainer auch keinen Verein trainiert. Und weil wir anfangs auch über den schüchternen Sachsen gesprochen haben, vielleicht ist am Ende auch eine Charaktereigenschaft von ihm, dass er dann sagt, also entweder dieser Erfahrungswert war so negativ, dass er einfach dem Fußball den Rücken gekehrt hat und auch keine Lust mehr hatte, weiter irgendwo auf der Bank Platz zu nehmen, oder er hat sich ganz genügsam gegeben und gesagt, ich habe irgendwo alles erreicht, ich konnte Spieler formen, ich habe mit tollen Persönlichkeiten zusammengearbeitet, Verein reizt mich nicht.
Ich versuche dir mal eine Antwort zu geben oder versuche dich mal zu einer Antwort zu schieben. Helmut Schön hat nach seiner Zeit bei der deutschen Nationalmannschaft sich in der Öffentlichkeit sehr rar gemacht. Also er war jetzt nicht irgendwie ständig im Fernsehen als TV-Experte oder hat irgendwie eine Kolumne im Kicker bekommen oder wie auch immer, hat sich wirklich rar gemacht. Mit dem Profifußball wollte er nämlich nicht mehr so viel zu tun haben. Ich glaube, und da haben wir jetzt schon mehrmals, wir haben Bernd Hölzenbein darüber reden hören, der ja über seine Vita gesprochen hat, auch wo er herkommt. Und auch als es um die Prämien 74 ging, Helmut Schön war wirklich ein Trainer, ein Mann alter Schule. Ihm ging es um Ehre, um Anstand, um auch Loyalität und darum auch sich gerade zu machen und für etwas zu stehen. Und es ist schon skurril. Es gibt wenige Menschen, glaube ich, in Deutschland, die im Fußball so große Fußstapfen hinterlassen, so eine Duftmarke hinterlassen und dann wie von einem Tag vom anderen, einen Tag auf dem anderen einfach weg sind, wie eben Helmut Schön. Er wollte nichts mehr damit zu tun haben und so traf es dann auch die Öffentlichkeit ja aus dem Nichts, eigentlich wie ein Schock, als dann die Alzheimer-Diagnose kam, Ende der 80er. Am 23. Februar 1996 ist Helmut Schön dann verstorben. Der DFB, der ehrte ihn mit einer Trauerfeier im Wiesbadener Staatstheater. Dort wurde übrigens auch noch einmal der Mann mit der Mütze von Udo Jürgens gespielt. Alle waren da. In Wiesbaden selber wurde ein kleines Stadion nach ihm benannt. Und in Dresden wurde eine Straße benannt, die Helmut-Schön-Allee. Also ich finde, obwohl ich vorher gesagt habe, dass er immer so ein bisschen in der Luft hing zwischen den Helden von Bern mit Sepp Herberger und Franz Beckenbauer, der Gedanken verloren über den Rasen von Rom geht, ist so viel drin, nicht jetzt nur in dieser Folge, sondern in diesem Leben, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, wenn es darum geht, was habt ihr jetzt eigentlich gelernt, was habt ihr jetzt eigentlich alles mitgenommen. Ich fange mal kurz selber an, bevor ich euch das Wort überlasse. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie viele Weltklasse-Spieler unter ihm gespielt haben, die später auch sehr, sehr erfolgreiche Trainer wurden. Wir haben sie, ein paar von ihnen schon angesprochen. Berti Vogts, Bundestrainer, Europameister geworden. Franz Beckenbauer als Teamchef 1990 Weltmeister geworden. Jupp Heynckes, das Triple geholt mit den Bayern 2013. Also es gab wirklich sehr viele, die von ihm lernen konnten. Und auch so Freigeister beispielsweise als Spieler damals wie Paul Breitner haben immer wieder von ihm geschwärmt, weil er sie natürlich auch dazu nicht getrieben hat, aber zumindest sie nicht davon abgehalten hat, frei zu denken. Eben das, was man heute bei ganz vielen Spielern vermisst, dieses seine Meinung sagen, für etwas stehen, frei denken, das wird ihnen nicht immer vom Trainer verboten, das will ich gar nicht sagen, aber natürlich von der ganzen Maschinerie außenrum.
Ist ja alles viel größer geworden, ja.
Genau. Schön saß insgesamt bei 25 WM-Spielen in verantwortlicher Position auf der Bank. Kein anderer Trainer hat es in der gesamten WM-Geschichte auf so viele Partien in einer oder bei einer Weltmeisterschaft geschafft. Also es ist nicht nur der Mensch Helmut Schön, der beeindruckt, sondern eben auch der Trainer. Und jetzt, bevor ich hier nochmal in meinen Unterlagen blätter und noch ein, zwei schöne Zitate habe, gebe ich mal zu euch über, Mario. Was hast du denn von Helmut Schön mitgenommen, beziehungsweise welcher Eindruck hat sich bei dir verfestigt?
Ich habe gemerkt, dass ich viel zu wenig davor wusste über Helmut Schön.
Aber das ist ja gut, dafür ist es ja auch da.
Ja klar, aber was dem Menschen eigentlich nicht gerecht wird, das meine ich, ja. Weil ich weiß, dass er natürlich wahnsinnig viel geleistet hat für den deutschen Fußball und dafür wusste ich zu wenig. Mhm. Natürlich war es nicht unsere Zeit, von keinem von uns dreien, aber trotzdem denkt man sich dann hinterher so, Mensch, ein bisschen was hätte ich gerne gewusst. Deswegen vielen Dank, Olli, erstmal an dich, dass ich jetzt mehr weiß als vorher. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ansonsten, das Saarland hat mir sehr gut gefallen, das werde ich nicht wieder vergessen. Außerdem, die ganze Zeit habe ich überlegt, so
Grüße
dieses
Moderator
sein. ja, genau. Erdbürger wird er da. Oder ich vielleicht, weil ich es erfunden habe. Ja. Das Moderator sein, das als Fußballtrainer, das lässt mich nicht so ganz los, weil wir vorhin ja auch schon dann noch Jupp Heynckes erwähnt haben. Und vor allem, weil er dann seine Mannschaft so bestraft hat, dass er nicht mehr mit ihr gesprochen hat. Das hat mich die ganze Zeit an einen Trainer erinnert und ich wusste nicht an wen. Und jetzt ist mir gerade vorhin eingefallen, ich glaube, es ist Valery Lobanovsky, den wir noch kennen von Dynamo Kiew, der da saß.
Schweigend, immer schweigend.
Mit 7:0 verloren oder 7:0 gewonnen hat, ob die Sonne schien oder ob es geschneit hat. Es war völlig egal, der Mann hat immer gleich ausgesehen und das hat mich gerade irgendwie so ein bisschen daran erinnert. Weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist bei mir jetzt gerade so hängen geblieben.
Ja, bei mir ist es glaube ich auch so dieses Moderationsding, was ja grundsätzlich im Fußball sehr spannend ist. Man stellt sich oft die Frage, wer hat am Ende nicht nur die Hosen an, sondern wer trifft die Entscheidungen, vor allem dann auf dem Platz, ist es dann der verlängerte Arm des Trainers oder der Trainer selbst und speziell interessant ist natürlich dann Franz Beckenbauer, der dann 74 im Alente für Ruhe gesorgt hat unter dem Einfluss von Helmut Schön und dann 1990 eben selber als Trainer Weltmeister wurde und wie wir alle wissen, geht's raus und spielt Fußball. Eine ähnlich, sagen wir mal, lockere, legere Handhabe hatte und insgesamt muss man sagen, ist eben am Ende so eine Persönlichkeit, über die man ja immer wieder auch hört, auch in unserem Podcast-Kontext, ist es einfach sauspannend, mal eine ganze Folge über Helmut Schön zu machen. Insofern, Olli, vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, das war sehr viel Arbeit.
Und du hast gerade Franz Beckenbauer angesprochen, Hans, der hat ein sehr schönes... Es gibt ein sehr schönes Zitat vom Kaiser eben über Helmut Schön und er sagt, wenn wir damals von den Clubs kamen und uns der Schädel brummte von den ganzen Problemen, die es dort regelmäßig gab, regulierte Helmut Schön das auf seine ruhige und sachliche Art und Weise runter. Für den aufkommenden totalen Profitypen, der ohnehin wusste, wie es in diesem Geschäft lang ging, war er genau der richtige Typ Bundestrainer. Und das ist eben genau das Ding. Er hat diesen, ja, den Freigeistern, eben wie Beckenbauer, wie Breitner und auch wie Uli Hoeneß, genügend Raum gelassen, genügend Platz gelassen zum Atmen, sie aber eben auch am Ende darauf festgenagelt, wenn mal was schief lief. Und das ist, also das ist eine Sache, die ich auch wirklich überhaupt nicht wusste, dass es am Ende natürlich auch immer darum geht, Viererkette, Fünferkette, offensiv, defensiv, was weiß ich, stellst du einen Mann an Pfosten, stellst du keinen Mann an Pfosten. Aber am Ende kommt es natürlich auch immer auf Menschenführung an, auf Handling und auf Menschenkenntnis. Und das hat Helmut Schön wie kein anderer bewiesen. Und ich finde auch, dass Helmut Schön, obwohl es damals natürlich kein Instagram gab und keine Tätowierer gab, die heimlich aufmachen und wie auch immer, aber er hatte einfach so unterschiedliche, schwierige und auch hochdekorierte Charaktere zu handeln. Und das hat er so grandios geschafft. Also das ist so meine Moral von der Geschichte sozusagen. Wenn ihr irgendetwas entdeckt habt in den vergangenen Minuten, was euch zu Hause aufgefallen ist, was ihr noch nicht wusstet oder wo ihr dachtet, hä, warum wissen die drei das
nicht? Oder ihr im Saarland wohnt.
Oder ihr in Saarhausen oder sonst irgendwo im Saarland
wohnt. Ja, apropos. Es gibt sowas wie Saarhausen. Das gehört zu einem eine Ortsgemeinde namens Tabenroth in Rheinland-Pfalz allerdings. Da habe ich mich vertan. Aber
es macht übrigens immer mehr Spaß, Mario, dir hier bei Nachholspiel beim Recherchieren zuzuschauen. Denn das machst du in letzter Zeit sehr oft in deinem kleinen WhatsApp-Fenster, immer mal so nachschauen und dann meldest du dich irgendwann wieder, wenn irgendetwas oben angekommen ist.
Finde ich gut.
Und in der Zwischenzeit höre ich nie zu, damit die immer sagen, sorry, ich habe gerade was anderes geschaut.
Also wenn euch zu Hause irgendwas einfällt, auffällt oder ihr sonst irgendwas an Lob, Kritik, Feedback, Wünsche, Sorgen, Nöte loswerden wollt, ihr kennt die Kanäle bei Instagram oder auch bei Twitter oder von mir aus auch an nachholspiel@gmail.com. Schaut mal bei nachholspiel.de vorbei, da haben wir ja unter jede Folge die Shownotes immer drunter. Da gibt es gerade heute nicht nur das tolle Lied von Udo Jürgens, sondern auch nochmal wirklich schöne Bilder mit schönen Frisuren, denn immerhin reden wir hier über die 70er Jahre, über EM 72, WM 74, da gibt es immer jede Menge Locken und jede Menge Schnurrbärte. Und auf nachholspiel.de gibt es natürlich auch den Shop, klickt da auch gerne mal rein. Und heute werde ich mal, im Gegensatz zu sonst, nicht mit einem schnöden Tschüss enden, sondern mit einem sehr, sehr schönen Zitat werde ich euch mal in den Abend, in den Tag, wohin auch immer entlassen, wo ihr auch immer uns hört. Hans und Mario, sagt schon mal Tschüss.
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 Ich verabschiede mich jetzt auch schon mal und ich werde jetzt zitieren aus dem Standardwerk, was jeder wirklich zu Hause haben sollte, von Dietrich Schulze, Marmeling und Hubert Dahlkamp. Das Buch heißt Die Geschichte der Fußballnationalmannschaft sollte wirklich jeder haben. Habe ich hier einen Meter weiter rechts von mir auch im Bücherregal
stehen. Kann ich bestätigen?
Und da schreiben sie auf Seite 244 über den Bundestrainer Helmut Schön: Der Bundestrainer war am Höhenflug des deutschen Fußballs stark beteiligt. Schön war der richtige Mann zur richtigen Zeit und am richtigen Ort. Autoritäres Gehabe war in diesen Jahren nicht angesagt und hätte nur kontraproduktiv gewirkt. Helmut Schön verstand es, die Spieler in ihrem Trachten nach Eigenständigkeit gewähren zu lassen und war sogar bereit, ein Stück seiner Autorität an einzelne Führungsspieler abzutreten. Schöns Erfolgsgeheimnis war sein absolut undeutscher Führungsstil.
Schön gesagt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.